25 Jahre nicht gesehen, liebe Eva. Schön, dass du da bist.
Ja, Wahnsinn, ist das lang her, was wir uns das letzte Mal gesehen haben. Hä?
Ja, ich habe gehört, du hast zwischenzeitlich sogar bei einem Guru gewohnt.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Alle zwei Wochen treffe ich hier Menschen, deren Lebenswege neugierig machen. Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, die nicht immer geradeaus verlaufen sind, aber genau deshalb spannend sind. Mein heutiger Gast ist für mich ein ganz besonderer. Eva Weigert. Jetzt lacht sie. Ja, es ist. Sie ist wirklich besonders, denn wir haben uns vor rund 25 Jahren aus den Augen verloren. Wir waren ja früher sehr dicke. Waren wir sehr dicke? Wir haben uns gekannt.
Ja, irgendwie waren wir schon eine Dicke.
Also, denn wir waren
irgendwie waren wir
zusammen,
schon verbunden.
Ja, wir waren verbunden, wir hatten eine Verbindung, wir sind gemeinsam zur Schule gegangen. Sie wuchs in einem Nachbardorf auf und dann irgendwann war sie plötzlich weg. Und vorgestern habe ich sie völlig unerwartet beim Einkaufen wieder getroffen. Sie stand vor mir an der Kasse, ein paar Worte, ein Grinsen und schnell war klar, wir müssen reden. Und zwar richtig. Und für was gibt's den Podcast, Eva, gell?
Ja.
Also sie sitzt jetzt da, sie weiß noch nicht, was sie erwartet. Warum Podcast? Denn ich habe nur mitbekommen, dass du zwischenzeitlich in Indien gelebt hast. Das stimmt, gell?
Das stimmt.
Wir haben ja noch nicht viel vorher drüber geredet, gell?
Nein.
Nein. So, von daher, sie ist ganz unverblümt. Aber ich freue mich trotzdem, dass du dich auf den Spaß eingelassen hast, liebe Eva. Servus.
Servus, Harry.
So, für alle, die sagen, Eva, wer ist es überhaupt? Stell dich doch mal vor, wo kommst du her, was magst, wie alt bist, wenn du dein Alter sagen möchtest. Ansonsten bist du immer noch 12.
25, na Harry, weißt du es ja, ich bin 41, wohne momentan am Männersberg bei Kastel.
Also 5 Kilometer von mir weg.
Nicht so weit, gell?
Ja, dich hat es wieder in die Heimat gezogen, gell?
Mhm.
Also man muss sagen an dieser Stelle, die Eva war schon immer laut. Laut, also ich würde dich wirklich als laut und unbequem beschreiben. Gibst du mir da recht oder sagst du, was hat er denn jetzt?
Muss dir leider schon recht geben.
Ich kann mich da noch erinnern, wir hatten eine Fahrt nach Tschechien mit der Schule. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, mit der Nina.
Ja, genau. Ja, da war die Nachbarin noch dabei. Und also ich weiß noch, wie du in Tschechien in der Stadt rumgelaufen bist, weil du ein tschechisches Wort gekannt hast, Uribuku.
Ja, das haben wir bis heute nicht vergessen.
Ja, das haben wir nicht vergessen. Und sie hat den ganzen Tag das gebrüllt. Der Lehrer konnte sie nicht zurückhalten. Sie hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt. Ja, also man hört, wir waren gemeinsam auf der Schule, Hauptschulabschluss. Hast du den damals überhaupt bestanden?
Ja, für alle, okay. Du
Ich weiß es ja nicht. Okay, also Hauptschulabschluss und du hast dann was gelernt, irgendwas mit Pferden, gell?
Mhm, Pferde wird Schwerpunkt Reiten.
Warum Pferde?
Meine Pferde haben mich seit meiner Kindheit begleitet und später bin ich dann bei unserem Männersberg, beim Bleicher, bei so einem kleinen Pferdehändler immer geritten. Und habe da als 12-jähriges Mädchen oft schon 3-4 verschiedene Pferde am Tag geritten. Habe total viele Menschen kennengelernt, die sich ihr Leben mit den Pferden verdienen, mit Beritt, mit Handel, mit Unterricht. Und das war für mich eigentlich mein Daheim.
Und dann mit 15, wo lernt man Bereiterin, heißt das so?
Pferdewirt, Schwerpunkt Reiten hat es damals geheißen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile verändert hat.
Wo hast du gelernt?
Ich bin dann nach Neu-Ulm gegangen und habe ein Jahr Praktikum in einem Dressurstall gemacht. Und danach habe ich meine Lehre im Ostbayerischen Pferdesportzentrum in Kreuth begonnen.
Kreuth ist ja in der Nähe von uns, das heißt, du bist wieder in die Heimat gezogen und hast dann 2-3 Jahre Ausbildung gemacht.
Also leider nur eins.
Also du hast abgebrochen?
Ich habe dort in Kreuth abgebrochen und dann meine Lehre in dem Stall fertig gemacht, wo ich das Praktikum das Jahr davor gemacht habe.
Genau, du bist wieder nach Neu-Ulm gegangen. Mhm. Aber was lernt man da? Ich meine, man muss den Sattel drauf tun, dann setzt man sich drauf und dann juhu.
Naja, so ist es nicht. Also du lernst eigentlich die die ganze Pflege und den Umgang mit dem Pferd von der Pike auf. Ich habe mich dann später spezialisiert auf Dressurreiten. Vornehmlich aber junge und ein bisschen die wilderen Pferde habe ich gern geritten und habe die dann ein bisschen vorgestellt auf Turnier.
Also du warst ja mal zeitweise dann nach Ulm auch wieder zu Hause, gell?
Also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Hab dann, glaube ich, ein Jahr lang auch in Österreich gearbeitet als Bereiterin. Sehr guter Stall, habe ich sehr viel gelernt. Und habe mir eigentlich dann gedacht, dass wenn man selbstständig arbeiten würde, die Pferde im Beritt nehmen würde, würde man ja viel mehr Geld verdienen wie als Angestellte.
Was verdient man dann als Pferdewirtin? Mit was für Kohle gibt man daheim?
Also es gibt bestimmt viele, die sehr viel besser verdient haben wie ich. Aber ich habe im Durchschnitt damals vielleicht so 1.400, 1.300 Euro verdient.
Netto, das ist ja nix.
Es war immer die Wohnung und das Essen dabei. Also damit wurde der Lohn gerechtfertigt, aber im Endeffekt am Monatsende ist dann nicht viel blieben, gell?
Naja klar, dann verstehe ich schon, dass du dann sagst, jawohl, da nehme ich mir dann einen eigenen Stall und ziehe was Eigenes auf.
Genau.
Wie lange hast du das probiert?
Also den Stall hatten wir so ein Jahr und ein Jahr davor bin ich von Stall zu Stall gefahren und habe verschiedene Pferde beritten und Unterricht gegeben und das lief eigentlich sehr gut, auch in dem Stall lief es ganz gut.
Wenn es gut läuft, warum gibst du den Stall auf?
Ich bin da dann mit dem Sohn vom Verpächter zusammengekommen.
Oh, okay. Die Liebe, Liebe. Und dann ging es auseinander und dann war die Pacht dahin.
So schaut es aus, genau.
Was macht man dann?
Durchschnaufen und schauen, wie man weitermachen möchte.
Also du bist schon eine, die oft gefallen ist und immer wieder aufsteht.
Vielleicht, ja.
Ja, okay. Wir kommen noch drauf. Also, der Hof war nichts, du hast dir dann wieder eine Arbeit gesucht oder wolltest einen neuen Stall aufmachen?
Nee, ich habe mir dann gedacht, also es ist ja trotzdem total anstrengend als Selbstständiger, wenn du ausfällst, wenn du krank wirst, gell. Und dann habe ich mir gedacht, so schlecht ist das nicht als Angestellte. Geh wieder als Angestellte Bereiterin und habe dann, glaube ich, 3 Jahre für eine ganz liebe Züchterin in Hof gearbeitet.
Und dann bist du irgendwann von der Bildfläche verschwunden.
Von Hof bin ich dann nochmal eine Zeit lang zurück in die Oberpfalz und habe mit den Arabern gearbeitet.
Mit welchen Arabern?
Mit den arabischen Pferden.
Ach so, okay. Was ist da besonders?
Der Araber ist ein Vollblüter und so zeigt er sich auch im ganzen Typ, ein ganz feineres Pferd.
Aber wie würdest du jetzt ein Pferd einordnen von der Intelligenz? Schlauer als der Hund oder schwächer als der Hund?
Also beim Pferd ist es mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass das Pferd den menschlichen Herzschlag aus 1 Meter Entfernung wahrnehmen kann. Dem Pferd an sich wird nachgesagt, dass es immer der absolute Spiegel des Menschen ist. Ich glaube, das Herzfeld vom Pferd ist einfach noch einmal eine Nummer größer und stärker wie das vom Hund. Und wenn dich das als Mensch berührt im Herzen, dann ist das einfach ganz besonders.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Und ich glaube, dass, also egal ob Pferd oder Hund, beide Tiere sind für mich so, wenn du mit denen dich verbunden fühlst oder verbunden bist, das ist doch eigentlich ja ein bisschen auch wie eine Verbindung zum Göttlichen.
Mit deiner Heimat bist du ja ebenfalls sehr verbunden, weil egal wo du warst.
Irgendwer schon und irgendwer überhaupt nicht.
Im Seil hat es dich immer wieder zurückgezogen. Mhm. Erst Ulm, wieder zurück. Dann Österreich, wieder zurück. Dann Hof, wieder zurück.
Ja.
Aber irgendwann hast du deine Taschen gepackt und bist losgezogen.
Das hätte ich selber nie von mir gedacht, ja.
Warum?
Da mal jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe so im Alter von 25, 26 massive Rückenprobleme gekriegt und habe so eine Idee gekriegt, dass ich meinen Job nicht mehr ewig machen kann oder möchte, gell. Habe mich dann schon manchmal so ein bisschen umgeschaut oder mir überlegt, was würde mir noch gefallen. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte und auch aufgrund der Pferde habe ich mich angefangen, sehr für so alternative Heilmethoden zu interessieren. Jetzt war ich da in Österreich und da gab es so eine Pranavita-Schule, eine Energy-Healing-Schule. Und die habe ich kennengelernt und mich sehr dafür interessiert und habe dann angefangen, da eine Ausbildung nebenbei zu machen. Und dann konnte man das letzte Level in Goa, Indien machen.
Was war das für eine Schule? So eine Heil- oder letztes Level? Ich check's gerade gar nicht. Kannst du mal abholen?
Also diese Pranavita-Schule lehrt Energy Healing sozusagen.
Okay, hast du ein Beispiel? Energy Healing? Also du heilst mit Energie.
Genau.
Was heilst du? Die Seele oder körperliche Beschwerden?
Also es ist ja so, dass jeder Mensch einen feinstofflichen Körper hat, eine Aura.
Ja.
Nicht nur diesen festen Körper. Und in dieser Lehre ist die Idee einfach dahinter gewesen, dass sich viele Krankheiten, bevor sie sich körperlich zeigen, schon im Energiefeld manifestieren.
Dann gibt es ein Sprichwort, 99% der Krankheiten entstehen im Kopf.
Ich weiß nicht, ob es immer im Kopf ist oder ob es auch wirklich so ist, dass sich es im Energiefeld manifestiert, aber bestimmt auch im Kopf, weil wenn irgendwo Blockaden in unserem Energiekörper entstehen die ja meistens durch negative Denkweisen.
Das Denken kannst du doch von anderen Menschen nicht verändern.
Nein, das Denken kann man nicht verändern. Der feinstoffliche Körper hat ja dann noch verschiedene Energiezentren und verschiedene Energiekanäle, die dann wegen mir verstopft oder blockiert sein können durch diese Denkweise oder durch bestimmtes Verhalten. Und dann kriegt man da einfach Methoden gelehrt oder an die Hand gelegt, wie man jetzt erst einmal überhaupt das Energiefeld eines Menschen wahrnehmen kann, wie man es reinigen kann und wie man es wieder mit Energie auffüllen kann.
Sehr spannend. Das kannst du.
Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich habe es viele Jahre gemacht.
Okay, was habe ich für ein Energiefeld?
Ich würde sagen, ein sehr positives.
Oder ist was verstopft?
Ist sich jetzt gerade nichts verstopft.
Ja, sehr spannend. Die Kirchgängerin warst du eh noch nie, gell? Mm-mm. Glaubst du an Gott?
Total.
Also schon?
Ja, voll.
Aber vereint sich das mit dieser Lehre, die du da...
Da bin ich nicht ganz sicher. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin in den letzten Jahren auch ein paar Schritte von der ganzen Spiritualität oder all den Energy-Geschichten zurückgetreten.
Also vielleicht ergründen wir noch, warum. Aktuell sagst du jawohl, den letzten Goa, wie das heißt. Also ich denke, das ist sowas wie ein Gürtel oder vielleicht kriegt man eine schöne Blumenvase. Die kann man in Indien machen.
Na, das letzte Level kann man Indien machen und der Ort heißt Goa.
Ach so.
Was ist das, ein Bundesstaat in Indien?
Ich war noch nie in Indien.
Da müsstest du einmal hin.
Ich glaube. Ich hatte schon eine Podcast-Folge Angela's Energy mal reinhören, die aktuell wieder in Indien ist und dort in den Slums Frauen und Kinder unterstützt. Mhm. Aber du bist nach Goa gefahren. Aber mit welchem Geld? Entschuldigung, wenn ich dazu. Ich meine, wenn ich jetzt nach Indien fahren würde, ist ja teurer Urlaub.
Spinnst du, das hat fast nichts gekostet, Harry. Ich glaube, 3 Wochen für 1.100 Euro.
Mit Flug?
Nein, den Flug habe ich dann nur selber dazu gebucht, waren 600 Euro.
Ach so, okay, also dann ist schon günstig.
Und du warst immer verpflegt, weißt, mit Frühstück, Abendessen.
Ach, das war so nicht, du bist in ein Hotel gefahren worden und da hast du die Ausbildung gemacht und fertig. Mhm. Ach so, und nach 3 Wochen bist du wieder zurück?
Ja.
Ah,
diese Ausbildung haben wir 2 Wochen in Kolwa gemacht, mehr im Süden in Goa. Und die letzte Woche, das war eigentlich so eine Urlaubsanhangswoche, habe ich mir gegönnt, haben wir dann in Arambol verbracht, in so einem kleinen Fischerdorf in Goa. Nach 3-4 Tagen habe ich mich da mal hingehockt mit Tränen in den Augen, Harry, weil ich mich noch nie in meinem Leben vorher so angenommen und willkommen gefühlt habe wie in diesem komischen Dorf.
Du hast gerade immer von wir gesprochen. Wer ist wir? Du bist alleine rübergefahren.
Ich bin alleine rübergeflogen, aber dann habe ich in Kolvar gleich diese Gruppe getroffen. Wir waren ja eine ganze Gruppe, die diese Ausbildung gemacht haben. Und mit dieser Gruppe oder mit einem Teil dieser Gruppe sind wir dann nach Arambol in das andere Dorf gereist.
Wie stelle ich mir dieses Dorf vor, so wie dein Heimatdorf oder wie sieht so ein Dorf in Indien aus?
Jedes Dorf schaut ein bisschen anders aus, aber Arambol ist so ein kleines Fischerdorf, früher mal gewesen, direkt am Meer. Hast oben so das Dorf, unten den Strand und dann hast du wie so einen kleinen Weg durch eine Cliff, also durch so eine Bergseite zum Meer. Da sind dann kleine Gasthäuser in den Berg eingebaut und hinten kommt dann nochmal so ein kleiner Ministrand.
Und vom Standard her, wie leben die Menschen? Haben die alle einen Fernseher? Schauen die alle Netflix? Haben die alle ein Handy? Oder ist es so, wie man es von Indien kennt, diese Lehmhütten mit kaum Kleidung am Leib? Lach bitte jetzt. Ich weiß es ja nicht, ich war noch nie.
Na, also ich glaube, Indien ist schon ein Land mit ganz krassen Gegensätzen, wo du einfach sehr viel sehr arme und auch sehr viel sehr, sehr reiche Menschen treffen kannst. Dieses Dorf, wo ich jetzt lange gewohnt habe, ist schon in den 60er Jahren mit den Hippies geflasht worden. Da ist so die Hippie-Bewegung nach Goa, Arambol, Anjuna, ich weiß nicht, was sonst noch überall hingewandert, haben da dann ihre Zeit nackend am Strand verbracht und ihre Hippie-Philosophie verbreitet. Und dieser Hippie-Spirit war eigentlich in Arambol noch sehr stark zu finden, als ich dort angekommen bin. Es war eher wie von einer anderen Welt, was die Mädchen, alle so Goa-Mädchen mit langen Dreads, schöne Körper, den ganzen Hippie-Schmuck. Die Jungs eher nur in Lungis gekleidet, oberkörperfrei. Überall gab es Musik, kleine Konzerte oder Gelegenheiten, dass man tanzen konnte, fette Goa-Partys.
Sehr viel Drogen wahrscheinlich auch, oder?
Ja, mit Sicherheit.
Bei Party hat die Eva ja noch nie Nein gesagt.
Ja, aber stimmt, aber ich bin dann eigentlich, das ist für meine Zeit gewesen, wo ich sehr viel ruhiger geworden bin.
Ach, die Zeit gibt's, die hat da angefangen, weil aktuell bist ja du die Ruhe selbst. Also laut bist du nicht mehr.
Nimmer.
Die Zeit hat dich verändert.
Ja, ich hatte einen ganzen ruhigen Freund, 7 Jahre lang in Indien.
Ach, du hast einen Inder? Nein.
Nein, keinen Inder, einen Finnländer.
Okay, aber ganz kurz, du musstest ja wieder von diesem tollen Hippie-Dorf heimfliegen.
Ja, das war schrecklich.
Was hast du dann zu Hause gemacht?
Zu Hause habe ich mir vorgenommen, dass ich mir Geld auf die Seite lege, damit ich im Herbst, Winter 2 Monate nach Indien reisen könnte.
Und dann hast du gearbeitet?
Dann habe ich gearbeitet, habe mir das Geld auf die Seite gelegt. Und habe eigentlich gewusst, dass es keine 2 Monate bleiben werden.
Hast du in der Zeit zu Hause gewohnt?
Ich glaube, ich habe da gerade bei meinen Eltern gewohnt, ja.
Was haben die Eltern dazu gesagt?
Waren überhaupt nicht begeistert davon.
Auch nie. Aber es war dir wurscht, du hast gesagt, ich muss da hin.
Ja.
Und dann bist du im Herbst im Flieger eingestiegen, hast du ein Rückflugticket gekauft? Oder?
Nein.
Du hast nur ein Hinflugticket gekauft.
Ja, ja.
Aber wie macht man denn das mit Visum? So einfach geht das doch nicht. Ich kann doch nicht.
Da hat das eigentlich alles super easy. So wie fast alles auf unserer Welt. Alles, was man einmal verstanden hat oder durchgeblickt hat, ist easy.
Also, wenn ich jetzt nach Amerika einreise, die wollen genau wissen, wann fliegst du wieder zurück und in welchem Hotel bist du. Das haben sie in Indien wahrscheinlich dann nicht gefragt.
Nee.
Das heißt, nee. Du bist ausgestiegen. Hast das Taxi genommen?
Ah, das wollten die schon manchmal wissen, wo, weißt du, in welchem Hotel, dass du untersteigst. Und dann hast du halt irgendein Hotel angegeben oder da, wo du eben untergestiegen bist.
Aber du hast nur das Flugticket gekauft, hast dich im Flieger reingesetzt und hast gesagt, du gehst wieder in das Dorf.
Da bei dieser Reise habe ich so gemacht, Bekannte von mir waren in Nepal und dann habe ich mir ein Ticket nach Nepal besorgt. Bin nach Nepal geflogen. Habe dann die Freunde von mir getroffen und habe 5 Wochen lang in Nepal verbracht. Habe, glaube ich, fast jeden Tempel in der Kathmandu-Area besucht und habe mir vieles über Buddhismus angeschaut und angehört. Nepal ist ein unglaubliches Land, so total schöne Seen, es hat unglaubliche Berge. Es hat aber auch einen Dschungel. Also geendet hat dann, glaube ich, meine Nepal-Reise mit ein paar Tagen im nepalischen Dschungel.
Bist du da alleine rein? Nein.
Nein, also halt mit dem Bus hingefahren und wieder so eine Jungle Lodge gebucht, wo ich dann vier Tage, glaube ich, geblieben bin.
Ich kannte mal jemanden, der wollte auch eine Indienreise machen und der hatte dann irgendwann da drüben kein Geld mehr, weil die gleich wissen, den Touristen, denen kann man sehr viel Geld abnehmen. Und sorry, du schaust mal europäisch aus, also irgendwann muss doch dein Geld ausgegangen sein.
Du Harry, das war vielleicht mein großes Glück, weil wirklich vom ersten, also von der ersten Woche in diesem Fischerdorf war das so, dass ich immer so einen guten Kontakt zu den Locals gehabt habe. Das hat mich vielleicht auch so interessiert, weil ich mehr vielleicht in diese Welt eintauchen wollte. Gell? Und meine ganzen Local-Freunde oder Bekannten haben mir immer gesagt, Eva, musst aufpassen, da und da bescheißen sie dich, so und so läuft es da. Eva, geh dort zum Einkaufen, kostet nur die Hälfte. Eva, geh dort zum Essen, da gehen wir alle zum Essen, da kostet nur die Hälfte. Also du kannst so in dem Dorf, wo ich gelebt habe, richtig Kohle verbraten. Ein Tausender auf eine Woche ohne Probleme. Aber du kannst da easy peasy, oder ich konnte easy peasy mit so 500, 600 Euro im Monat vor mich dahin leben, gell.
Du sprichst immer von einem Dorf, wo du gelebt hast. War das dieses Dorf?
Mhm.
Also bist du wieder in dieses Dorf zurück?
Also nach meiner Nepal-Reise bin ich dann mit dem Bus an die indische Grenze gefahren. Alleine im letzten Bus ist dann so ein Local eingestiegen mit einer Ziege. Also ist aber da runtergefahren an die Grenze. Die Verständigung war ja auch nicht immer easy, aber Englisch ist super gut gegangen.
Ja, also sorry, wir haben Hauptschule mit Englisch, so gut war unser Englisch auch nicht.
Ah, oh, meins war schon besser.
Okay, gut. Also stimmt, du konntest kein Indisch.
Ich kann auch heute kaum Indisch, also ein paar Sätze.
Ach, du hast da unten nur in Englisch gesprochen.
Das ist denen ihre Hauptlandessprache eigentlich.
Aber wenn man sich denkt, du warst damals 25, 26?
Nein, da war ich schon 29, 30.
Okay, gut, aber trotzdem ein 30-jähriges Girl, sag ich jetzt mal, Mädchen. Girl.
Ja.
Alleine in Indien, der Papa in der Oberpfalz macht sich ja trotzdem Sorgen. Waren die Sorgen nicht ein bisschen berechtigt?
Aus meiner Eltern ihrer Sicht bestimmt, aus meiner Sicht aber überhaupt nicht. Weil für mich war es einfach nur so ein unglaubliches Abenteuer, so bunt und so reich an Geschmack. Und
hast du dir nicht einmal gedacht, oh Scheiße, hoffentlich geht es gut?
Ich hatte schon ein paar Situationen, wo ich richtig Angst gekriegt habe.
Zeig mal eine auf.
Da habe ich schon ein paar Jahre in dem Fischerdorf gelebt und meinen Freund schon gehabt. Und wir haben schon den ersten oder zweiten Monsun in Goa verbracht, in dem Fischerdorf. Jetzt musst du dir vorstellen, dieses Dorf, wenn Saison ist, ist es total belebt, jedes Haus belebt, jeder Shop offen, überall kleine Beachshakes. Aber wenn der Monsun kommt, die Regenzeit und das massiv teilweise, gell, dann schließen die ganzen Restaurants und Shops und die meisten Gasthäuser und die Business-Leute ziehen weiter in den Norden und die Touristen gehen entweder heim oder ziehen auch weiter in den Norden. Jetzt waren wir da schon sehr alleine in dieser Cliffside und dann ist der Janni auch noch gegangen. Und dann war ich die letzte Touristin in diesem kleinen Berghäuschen.
Der Janni war dein Partner?
Mhm, das war mein Partner.
Ach, dann war aber kein gescheiter Partner, wenn er dich da alleine lässt.
Und du, wir mussten ja immer wieder mal ausreisen wegen so unserer Visa, gell?
Und dann warst du ganz allein in dem Fischerdorf beim Monsun?
Nein, also da waren schon vorne im Dorf, haben nur Leute gelebt, aber in dieser Cliffside war ich dann mit zwei Roomboys. Habe ich mir gedacht, das passt, weißt schon, die zwei Burschen sind in Ordnung, da fällt mir nichts. Jetzt sind die auch am nächsten Tag gegangen und bei mir oben am Zimmer haben sich immer mehr Schlangen getummelt.
Oh Gott!
Und ich habe damals echt noch gescheit Angst gehabt vor Schlangen. Gell.
Um Gottes Willen, wo waren die? In deinem Zimmer drin?
Nein, außen herum, in den Cashewbäumen oder sonst wo. Und dann habe ich ein bisschen Schiss gekriegt und habe mit meinem Vermieter gesprochen, habe gesagt, ich habe da Angst, ich will da nicht mehr sagen. Und dann hat er gesagt, kommst du runter, kriegst ein schönes Zimmer direkt am Meer. Ein ganz schönes Zimmer im ersten Stock kriegt mit Balkon aufs Meer hin. Dann war es aber schon ein-, zweimal ein bisschen unangenehm, weil es sind ja immer wieder Arbeiter oder auch andere Männer durch diese Cliffside durchgegangen und ich habe mich nicht mehr ganz wohl gefühlt. Dann war ein Tag, wo ich total krank war. Und ich habe in der Zeit schon immer einen Hund gehabt, der sich mir angeschlossen hat. Und der Hund hat meistens vor meinem Zimmer draußen am Balkon geschlafen, gell? Und dann bin ich nachmittags aufgewacht, weil ich mich hingelegt habe, habe nur mehr aufs Handy geschaut, aber mir war es echt schwindelig und schlecht und ich habe mich wieder hingelegt. Und wie ich dann später wieder aufgewacht bin, habe ich mein Handy nicht mehr gefunden. Dann habe ich mein ganzes Apartment durchsucht und habe das Handy nicht mehr gefunden. Aber der Hund lag plötzlich unter meinem Bett. Also ist mir klar geworden, jemand muss in mein Zimmer gewesen sein.
Oh.
Jetzt habe ich dann gecheckt, dass man durch so eine ganz, weißt du, so einen 20 cm Mauervorsprung am Haus entlang schon rum hätte gehen können zu mir am Balkon und dann rein ins Zimmer. Naja gut, also der Hund ist wieder rausgegangen, ich habe mir einen Tee gemacht und irgendeine Stimme hat mir immer gesagt, das Handy kommt schon wieder zurück, da nicht runter. Und wie ich mich auf meinen Balkon gehockt habe und meinen Tee trinken wollte, war es wie wenn eine innere Stimme gesagt hätte, jetzt schaust in die Küche. Jetzt. Obwohl ich die Küche vorher durchsucht habe und nur mal alles, weißt du, abgewischt habe. Dann gehe ich in die Küche und dann habe ich gerade noch gesehen, wie so eine Hand wieder aus meinem Fenster rausgegangen ist und das Handy abgelegt hat.
Hä?
Das ist wirklich eine dubiose Geschichte. Also viele, die diese Geschichte gehört haben in Indien, haben gesagt, wir haben schon alles gehört, aber das haben wir noch nie gehört.
Nein, das habe ich auch noch nicht gehört.
Und dann furchtbar geschrien und diese Gestalt ist dann so schnell weggerannt, wie eigentlich kein Mensch nicht hat rennen können. Gell? Als ich dann wieder für die Haustür geschaut, jetzt war mein Hund weg. Und dann ist mir total Angst geworden.
Glaubst du an Geister?
Ein Stück weit schon auch, ja.
Klar. Ja, weil es ist ja schon sehr spooky.
Also, ja, sehr spooky. Gell? Jetzt habe ich aber begriffen, Harry, ich habe in der Mitte von der Cliffside gewohnt. Hinter zu den anderen Restaurants hätte ich 400 Meter laufen müssen. Und vor zum Dorf bestimmt auch 400 Meter. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn da jetzt an der Terrasse sitzt und dir an Leib will, gell?
Ja,
keine Chance.
Keine Chance.
Brauchst du jetzt nicht für, gell? Da habe ich dann echt ein bisschen Angst gehabt.
Ja, und die Schlangen auch noch dazu? Ja,
die Schlangen waren in dem Zimmer überhaupt kein Problem und in dem Moment da überhaupt kein Thema mehr, gell?
Ich sehe schon, boah, es ist jetzt gerade wirklich so eine kleine Explosion, die du in mir verursacht hast. Also ich habe so viele Fragen. Erstens, du bist dann praktisch ausgestiegen mit dieser, da war dieser Herr mit der Ziege dabei in den Bus an die Grenze gefahren zu Indien, nach Indien eingereist und in dieses Dorf gefahren.
Nein, also von der nepalischen Grenze bin ich dann nur nach Pune gereist, zum Osho Ashram. Der Osho ist so ein indischer Guru. Und hat da in Pune einen großen Ashram. Ist wie so ein Meditationsresort, kannst du dir das vorstellen?
Aha. Wie bist du auf den gekommen?
Ja, mei, ich wollte mir immer unbedingt so einen Ashram anschauen, gell? Und dann habe ich die Freundin damals in Nepal gefragt, was sie mir empfehlen kann. Und dann hat sie gesagt, Mensch, Eva, du bist zwar Freigeist, du wirst die Schwadar im Ashram, gell? Da haben sie ganz strikte Regeln und Aufgaben. Für dich gibt es genau zwei Ashrams. Entweder du gehst zum Sai Baba oder zum Osho nach Pune. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Osho habe ich nicht gekannt, Sai Baba habe ich nicht gekannt. Der Osho hat total Leute, die ihn lieben und vergöttern. Und dann ist er aber total schlecht angesehen. Also ist ein ganz konträrer Guru
ist
eigentlich.
So wie, ein Guru ist sowas wie ein kleiner König.
Na, wie ein Lehrer, wie ein Master eigentlich.
Und bei dem warst du?
Na, der war ja damals schon gar nicht mehr am Leben, aber in diesem Ashram war ich und habe mit dem Osho seinen Meditationstechniken meditiert in seinen Hallen.
Ich stelle mir das vor, da ist man dann drin, da muss man irgendwas was einatmen, das waren dann andere spirituelle Sphären. Ist das sowas? Ja. Also viel Kiffen, sage ich jetzt
immer. Nein, also da hat es überhaupt nichts mit Meditation, hat an und für sich überhaupt nichts mit Drogen zu tun.
Ach so, nicht, das ist nicht irgend so ein Pulver.
Okay. Das ist eigentlich, das ist es Bewusstwerdung deiner selbst oder auch Bewusstseinserweiterung. Die Sache ist ja so, Harry, dass wir in unserem heutigen Leben und mit unserem System eigentlich so zugemüllt sind mit Scheiße, dass wir uns selber oft gar nicht mehr wahrnehmen, gell?
Ja, stimmt.
Jetzt, vor dem Osho habe ich viele geführte Meditationen erlebt, wo man sich hinsetzt, tief einatmet, tief ausatmet, entspannt und dann Sachen vielleicht visualisiert oder. Manchmal kommt man dann auch zu einem Punkt, wo es ganz ruhig wird und dann haben die in den geführten Meditationen oft gesagt, so und jetzt bist du entspannt und alles ist super. Das war aber bei mir oft auch nicht so, gell. Wenn ich mich hingeguckt habe zum Meditieren oder zum Ruhigwerden, ist bei mir oben im Kopf erst richtig rund gegangen.
Ich kenne das, wenn es so Fantasiereisen immer gibt, wo man dann dort sitzt und jemand erzählt eine Geschichte, wo man dann wirklich auch nicht abschalten kann. Das ist ähnlich bei dir dann, oder?
Vielleicht ist es ein bisschen so in die Richtung. Aber mit diesem Osho war es so, der hat relativ früh erkannt, dass wir Westerner Leute Schwierigkeiten haben, einfach ruhig im Geist zu werden.
Was hat der dann anders gemacht?
So, der hat dann jetzt aktive Meditationen gemacht, gell? Eine seiner bekanntesten Meditationen ist die Osho-Morgenmeditation. Das ist eine sehr reinigende Meditation, aber auch wirklich körperlich sehr, sehr aktiv.
Wie geht die?
Also ich hatte viel mit Bewegung und Tanz zum Tun gehabt. Du fängst vielleicht an, dass deine Gefühle oder wie du dich heute fühlst im Tanz und in Bewegung ausdrückst. Dann gibt es ein Stadion, wo du deine ganzen Emotionen rausbrüllst, rausschreist. Dann gibt es noch 3-4 andere Stadien, wo du deine Chakren aktivierst. Oder auch ein Stadion, wo du ganz fries machst und ganz gefroren dastehst für 10 Minuten.
10 Minuten?
Mhm. Und eigentlich allein diese körperliche Aktivität, wo der dich durchführt, gell, die ersten paar Mal kommt dir das wahnsinnig vor, wenn du da deine Emotionen oder deine Gefühle durch Tanz oder Bewegung ausdrücken sollst. Oder wenn du auf einmal in der Gruppe von 20 Mann bist und jeder brüllt sich die Seele aus dem Leib. Gell, denkst du, das ist mir jetzt schon zu viel. Aber es passiert was. Also ich habe mich drauf eingelassen und es ist wirklich wie wenn ganz viel Angestautes aus deinem Körper rausgehen würde und du dann mit einer ganz anderen Leichtigkeit und Beschwingtheit in den Tag starten kannst.
Ja, weil du gerade, du bist bei dem Guru und startest dann in den Tag nach dieser Morgenmeditation. Was macht man den ganzen Tag? Weiter meditieren oder was?
Also, da gibt es verschiedene Intensivgruppen, gell?
Intensivgruppen?
Ja, wenn du halt jetzt meinst, du hast da und da ein bestimmtes Trauma, kannst dich in der Traumagruppe anschließen.
Aber das war alles in Englisch?
Alles in Englisch.
Dann, und das kostet doch auch Geld.
Damals war es so, da war das nur billig, weil ich in den Osho Ashram gegangen bin. Da hat das Tagesticket, glaube ich, immer 1200 Rupi gekostet.
Was ist denn eine Rupi in Euro?
Also du kannst ungefähr jetzt so rechnen, dass 100 Rupi 1 Euro sind.
Das sind 10 Euro am Tag und genau. Da war das Essen dabei?
Nein, da war das Essen nicht dabei.
Woher hattest du das Geld? Du kannst dir das unmöglich auf ein halbes Jahr Pferdewirtin, wo man ja eh schon wenig verdient, auf die Seite gebracht haben.
Naja, Harry, ich habe dann schon in die ersten 2-3 Jahre jedes Mal, wenn ich heimgekommen bin, ganz viel von meinen privaten Sachen verkauft können.
Ach, du bist dann immer wieder heimgefahren?
Die ersten 2 Jahre schon, ja.
Und dann bist du heimgefahren und hast uns Auto verkauft.
Das Auto in Sattel, Reitstiefel, Satteldecken.
Du hast dich komplett von deinen geliebten Pferden gelöst, um im Ashram zu meditieren.
Nee, eigentlich um Indien kennenzulernen.
Ich bin ja sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Du anscheinend nicht. Mir wäre es wieder so, ich würde sagen, Mensch, scheiße, wie verdiene ich da jetzt ein Geld?
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich im ersten Jahr eine Ausbildung zum Massagetherapeuten und im zweiten Jahr zum Yoga-Lehrer gemacht habe.
In Indien?
In Indien.
Ach, das war aber nach dem Ashram?
Nach dem Ashram war das.
Du hättest ja eigentlich dein Leben lang in diesem Ashram bleiben können,
du,
oder?
Da wollten sie mich einladen. Work and live in Osho Ashram.
Warum hast du das nicht gemacht? Ist doch mega jeden Morgen die Morgenmeditation.
Ich habe mich total hingezogen gefühlt. da dazu und auch zu dem Inner Circle, zu den Leuten, die schon sehr lange in dem Ashram gelebt haben. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich ein unglaubliches High entwickle. Also ich wollte eigentlich eine Woche mir diesen Ashram anschauen. Und nach der zweiten Woche, da habe ich eigentlich gemerkt, ich darf da nicht Work and Live in Osho Ashram machen.
Warum?
Weil das ja trotzdem so eine komfortable Blase ist. Gell?
Ist doch stark, ja, ich will doch zur komfortablen Blase
hin. Ja, aber dann kommst du danach wahrscheinlich nie mehr gut zurecht mit unserer normalen Welt, wenn du einmal gemerkt hast, dass das Leben, also dass das deine Realität sein kann. Gell?
Ja, aber wenn es eine schöne Realität ist, also warst du trotzdem wie das Gummiband, das dich nach Hause gezogen hat?
Nee, nicht nach Hause. Eine Sache hat mich auch noch ein bisschen weggetrieben von diesem Osho Ashram. Der Osho, wie gesagt, hat immer sehr konträr gelehrt, gell? Und jeden Abend haben wir da nur Abendmeditation gehabt. Und dann hat der Osho immer, jeden Abend in der Meditation, haben sie halt so Videos laufen lassen von dem Osho. Und dann hat der Osho immer gesagt, I am not your guru. You are your own guru. You must find your inner guru. Und eigentlich auch nicht, dass er so verehrt werden möchte. Also er ist da, um uns zu uns selber zurückzuführen. Gell? Und gerade die aus dem Inner Circle, wo das sie jeden Abend gehört haben, haben sich dann nach der Abendmeditation hingekniet und haben nochmal so 5 Minuten lang Osho, Osho, Osho gemacht.
Hast du da lachen müssen, wie du das gesehen hast?
Naja,
warst du da dabei?
Naja, ich habe es halt wahrgenommen und habe mir dann so für mich selber gedacht, irgendwie passt ja das nicht mit dem zusammen, was der Osho uns gerade erzählt hat. Da hat es mich nicht verehren, da hat es mich nicht zu huldigen, sondern sucht euren eigenen Guru. Und diese Idee, glaube ich, hat mich ein bisschen bis heute weitergetrieben. Also ich bin ja vielen verschiedenen Lehren über den Weg gelaufen, habe überall gerne reingeschnuppert, habe mir das angeschaut, aber nie so in die Tiefe mehr reingegangen.
Ich hätte immer gedacht, die Inder, die sind alles Buddhisten und Hinduisten.
Mhm. Nee, gibt da ganz viele Christen. Die feiern Ostern und Weihnachten wie wir. Das war total oft witzig, wenn ich da in Goa am Strand unterwegs war und dann hast du wieder gemerkt, oh okay, Ostern, die ganzen Christengänger in die Kirche.
Ja, aber dann gibt es ja den Guru. War der Hinduist oder war das wieder eine eigene Lehre? Das war wieder was Eigenes?
Nein, also der Guru, das hat jetzt nichts mit der Religion zu tun. Schau, Guru kannst eigentlich fast jeder Inder hat einen Guru. Und Guru ist einfach ein Mensch, zu dem man aufschauen kann. Ein Mensch,
Vorbild,
der einen führt oder der einen einmal an die Hand nimmt. So wie ein Mentor.
Ein Mentor.
Ein bisschen Ärger halt
aber,
vielleicht.
Aber von was hat denn dieser Inner Circle dann gelebt?
Ja, aber schau, die dann zum Beispiel länger da drin gelebt haben, haben dann auch irgendwelche Kurse übernommen oder Meditationen übernommen.
Ah, okay. Und dann haben sie sich über so Menschen wie dich Geld verdient?
Vielleicht ein Stück weit, ja.
Gut, du bist nach 2 Wochen gegangen?
Nein, nach 3.
Okay, nach 3 und dann ging es aber in das Dorf.
Dann bin ich schon bald in dem Dorf angekommen.
Und dann hast du eine Wohnung gesucht? Oder?
Kleines Zimmer in dieser Cliffside habe ich mir gesucht, direkt mit Meerblick, 10 Meter zum Meer.
Und dann sitzt man da in der Wohnung und dann hast meditiert oder was machst du denn?
Nein, du musst dir vorstellen, das Arambol-Harad, das ist wie ein Zirkus. Da ist immer was los.
Also es ist ja voll touristisch da unten. Das, mhm. Ja, aber du sitzt dann in deinem Zimmer und machst was?
Du kommst an und schaust dir halt das alles an. Du willst das Dorf einmal erkunden. Weißt du, da wird massiert, da wird Shiatsu gemacht, da wird Tai Chi gemacht, da wird Qigong gemacht, da wird Yoga gemacht, da wird Tantra gemacht. Und da sind die Hare Krishna-Jünger. Dann gibt es total viel oder gab es total viel kreative Leute, die Kunst gemacht haben, Schmuck gemacht haben, bastelt haben. Und das hat mich einfach alles so interessiert. Gell. Hab mir angeschaut, hab dann bald diese Yogaschule gefunden, wo ich später meine Ausbildung gemacht habe. Dann bin ich in der Früh immer zum Yoga praktizieren gegangen und dann hast du da auch schon immer irgendwelche Leute kennengelernt, wo du danach einen Kaffee trinken gegangen bist oder wo du danach ans Meer gefahren bist oder.
Du erzählst es immer so locker, man ist doch auch sehr viel alleine.
Das ist manchmal ein Thema für mich, weil ich mir denke, das ist unglaublich. Ich war am anderen Ende der Welt in total fremden Städten und ich habe mich eigentlich selten so alleine gefühlt, wie ich es mich hier manchmal fühle.
Liegt es an der Mentalität?
Ich denke, dass es schon irgendwie an der Mentalität oder an der Energie liegt. Also ich habe das total oft erlebt, dass auf Reisen irgendwo so mal nicht gelaufen ist oder dass ich was falsch gemacht habe oder dass mir Tränen in die Augen gestanden waren oder dass ich irgendwie einen Zug verpasst habe oder einen Bus und gewusst habe, Alter, jetzt musst du 5 Stunden warten. Und dann ist der wurscht, wenn du so unterwegs bist, dann hockst du ja halt einmal schnell in die Ecken und lässt ein paar Tränen und die Kullern. Du kannst dir ja selber oft nicht ausgehen. Und da habe ich aber in Indien eigentlich immer erlebt, wenn ich an so einem Punkt war, dass von irgendwo irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, was ist los? Warum weinst du? Was ist dein Problem? Du brauchst es nicht weinen, ich helfe dir.
Ohne Schmarrn?
Ohne Schmarrn. Also auch egal in welcher Situation das ich war, und ich war oft in verschiedenen Städten oder Plätzen, wo ich alleine war und überhaupt nicht gewusst habe, wie ich zurechtkomme. In Mumbai am Bahnhof, das ist die verdammte Hölle. Kannst kein Wort mehr lesen, die Durchsagen verstehst kaum.
Was machst du in Mumbai am Bahnhof?
Ja, manchmal musst du ja reisen.
Also, ach, du bist trotzdem noch, du warst praktisch in dem Dorf und bist trotzdem aber noch weiter gereist immer.
Immer wieder mal, ja, nach Delhi gereist oder nach Rajasthan gereist oder nach Nordindien.
Ja, aber wie machst du das? Also für mich wäre es die Hölle, ich stehe in Mumbai an diesem Bahnhof, ich kann mir das bildlich vorstellen, man kann nichts lesen, man sieht nichts, das ist ja eine Katastrophe.
Ja, da musste ich einfach umdrehen und den Nächstbesten fragen, can you help me? Und wenn es Glück hast, sieht er die Verzweiflung in deinen Augen und sagt, komm,
Mädeli,
ich bring dich.
Wie hast du deinen Partner kennengelernt?
Den Janni habe ich damals in der Cliffside in Arambol kennengelernt. Da habe ich einen österreichischen Bekannten gehabt, den Werner. Der Werner hat mich gerne einmal zu sich am Balkon eingeladen, auf einen Tee oder so. Gell? Und eines Tages habe ich mir wieder gedacht, jetzt schaue ich mal beim Werner vorbei. Und als ich da hinkam, dann saß dieser Janni in der Hängematte von dem Werner. Und das war schon rückblickend für uns beide irgendwie so ein ganz ein komischer Moment irgendwie.
Also, man merkt, da gehört was zusammen.
Irgendwie, ja genau. Und dann sind wir viele Tage miteinander frühstücken gegangen, stundenlang, und haben uns unterhalten. Und so haben wir uns dann irgendwann näher kennengelernt.
Mhm. Wie lange wart ihr zusammen?
7 Jahre.
Es verflixt die 7. nicht überstanden.
Vielleicht.
Also immer noch zusammen?
Nein. Also vielleicht war es das verflixte 7. Aber wir hatten auch schon vorher mal ein bisschen Unruhe.
Ganz kurz vorher, du sagst, der Österreich, sind viele Europäer in Indien?
Ja, total viele.
Schon, gell? Ich denke es mir. Und du warst da unten praktisch, hast über mehrere Jahre gearbeitet in dem Dorf als Masseurin, als, was noch?
Yoga-Lehrerin.
Ich weiß mal, das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, ich habe immer gehört, die Eva, die ist bei so einem Guru. Also den Guru haben wir jetzt abgearbeitet. Ich habe dann
war einmal, ich bloß 3 Wochen.
Ja, ich habe einmal ein Bild im Facebook von dir gesehen, da warst du auf so einem Baum und hast meditiert. Ausgeschaut hast du, jo, heiliger. Also, du weißt, was ich meine. Also so mit Dreads und so weiter und so fort und so. Also ich hätte eigentlich gedacht, du wohnst im Wald, irgendwo in einem Baumhaus und meditierst so vor dich hin, so war es dann nicht.
Nein, sowas überhaupt nicht.
Du hattest auch einen Fernseher, du hattest ein schönes Zimmer.
Nein, einen Fernseher habe ich nie gehabt.
Nie?
Nee.
Keinen Fernseher, aber ein Smartphone. Und Schlangen vor der Haustür. Ist aber schon gefährlich. Also nochmal zu diesen Schlangen zurück, das ist schon, wenn man da, das sind ja sehr viele Giftschlangen da unten oder Giftspinnen, das muss doch hochgefährlich sein.
Puh, ja, aber an und für sich haben ja die Schlangen nichts mit uns zu tun. So. Also wenn es dann jetzt wirklich, wenn es dann jetzt saublöd so geht, dann.
Ja, aber wenn die runterfällt oder keine Ahnung. Ach so, dir macht das jetzt nichts, als wenn du da eine Schlange im Baum sitzt, denkst du, oh ja, mei, die geht's gut.
Mei, weißt du, in der gleichen Saison, wo mir das mit meinem Telefon passiert ist, wo es mir da aus dem Zimmer gestohlen worden ist, da habe ich einen französischen Kumpel gehabt, oder habe ich einen, den Michel, und der hat das mitgekriegt mit meiner Schlangenangst, gell? Und dann hat dieser Michel gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum du so viel Angst vor Schlangen hast, du wohnst direkt am Meer, in der Cliffside, das erste Zimmer, wenn ein Tsunami kommt, du bist die Erste, die weg ist von uns.
Warum?
Ja, weil halt ich direkt, also bei mir sind so. Die Wellen gegen das Gebäude unten geschlagen.
Ah, tatsächlich?
Und tatsächlich, gell. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, warum hast du keine Angst vor dem Tsunami?
Ja, stimmt eigentlich.
Doch, das stimmt eigentlich, gell. Später habe ich dann noch mehr Erlebnis mit Schlangen gehabt. Und zwar dachte ich, dass das so Seeaale sind, hä?
Ja.
Die vom Meer angespült wurden. Und habe die mit so einem Steckerl immer aufgesammelt und wieder zurückgeschmissen ins Meer.
Oh, leck.
Das hat nicht ausdrucken.
Jetzt war es eine Schlange.
Sie hat schon 5 Stück eingebracht. Halbe Stunde umeinander gespült. Und bei der letzten, weil immer die letzte das zweite Mal vom Steckerl unterfällt, kommt ein Bursch auf mich zu und sagt, wow, das ist ja so unglaublich beeindruckend, mit welcher Ruhe und Geduld, dass du diese Seeschlange wieder zurück ins Meer bringst. Hast du keine Angst?
Giftig.
Den angeschaut mit dem Steckerl und der Schlange auf dem Steckerl. Das sind doch Seeaale. Sagt er, das sind doch Seeschlangen und fangen das Lachen an. Jetzt wollte ich auch schon fast panisch werden, gell. Aber du kannst ja auch nicht mehr panisch werden, wenn du jetzt schon 5 Stück lässig zurückgebracht hast. Also habe ich meine Aufgabe fertig gemacht, habe das Viech zurück ins Meer und habe den Typen dann angeschaut und habe gesagt, ich habe panische Angst vor Schlangen.
Aber jetzt ist besser geworden.
Also ganz ehrlich, das war einer von vielen Momenten in meinem Leben, wo ich mich nicht mehr für ganz voll nehmen konnte oder selber nicht mehr ganz ernst nehmen konnte.
Aber es ist ja schön, wenn man über sich selber lachen kann.
Ja.
Ich wäre ja zum Beispiel, ich bin ja eh so ein großer, also ich habe ein unwahrscheinlich hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich hätte nach dem Wort Tsunami in diesem Zimmer nicht mehr schlafen können. Ich stelle mir das so wirklich vor, das ist ein Fenster, ich sehe das offene Meer, unten latschen die Wellen dagegen.
Ja, genau so.
Ach Gottes Willen, und dann regnet es dann, aber Tsunami und so hast du nichts erlebt oder extreme Witterungen, nein?
Doch, ich habe schon mal in Nordindien, das war ziemlich zum Schluss meiner Indienzeit, gab es da massive Regenfälle und Landslides. Also, weißt du, so Bergrutsch, wenn der ganze Berg unterrutscht.
Echt?
Mhm. Ich war da in so einem Bergdorf, vielleicht auf 2600, 2800 Meter. Eigentlich war ich mit Freunden unterwegs oben auf die Berge. Wir haben einen großen Trip angefangen. Wir wollten so eine 5-Tages-Tour laufen.
Also Freunde aus dem Dorf sozusagen?
Nein, Freunde aus Goa eigentlich. Okay. Ich habe die aus Goa kennt und dann da drüben wieder getroffen. Und dann waren wir schon 3 durch unterwegs und sind echt viel marschiert. Und am 3. durch in dem Dorf haben wir das Wetter angeschaut und haben gesehen, dass für die nächsten 3 Tage 100% Regen angesagt ist. Und dann haben wir gesagt, Mensch, entweder wir gehen jetzt runter oder wir kommen nicht mehr runter. Unseren Trip weiterlaufen, das können wir vergessen bei dem Wetter. Und dann sind wir jetzt von dem Dorf runtergegangen, die Rajvi und ihr Freund sind nach Kasol ins untere Dorf gegangen und ich bin 4 Kilometer weiter nach Manika rangegangen. Ein bisschen ein oberes Dorf. Jetzt ist dann da ist direkt der Fluss, das ganze Tal untergeflossen. Der Fluss ist immer größer, immer dunkler, immer mächtiger geworden. Teilweise ist der Berg runtergekommen und Steine in den Fluss eine, Bäume in den Fluss eine. Der ist dann so dick geworden, dass er teilweise Straßen, Brücken und Häuser und Dörfer verschlungen hat. Da gab es dann auch einen Tag bei uns im Dorf, wo es die ganzen Leute von der Flussseite evakuiert haben. Die Polizei ging durch und hat die Namen von den ganzen Touristen nochmal notiert. Und das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist ernst. Und dann hat man gedacht, Mensch, vielleicht bist du sicherer in ein paar Dörfer weiter oben, wenn ihr direkt am Fluss dran sind. Gell? Und dann haben sie gesagt, du kannst oben nicht mehr raus, da ist die Straße abgerissen. Da habe ich rausgeschaut, oben aus unserem Dorf, keine Chance mehr, die ganze Straße abgerissen. Dann habe ich wieder mit Leuten geredet, habe ich gesagt, Mensch, vielleicht sollte man rüber, runter nach Kassol. Bei Kassol links auf, das ist doch ein bisschen sicherer. Du, da ist auch die Straße abgerissen.
Gottes Willen.
So, jetzt haben wir dann in dem Bergdorf gehockt und ich habe gecheckt, ist keine Chance mehr, dass du dich rausbewegst.
Und das kann richtig böse ausgehen.
Das kann richtig blöd ausgehen.
Hattest du da Todesangst?
Nein, Todesangst nicht. Aber ganz ein ungutes Gefühl. Und dann, du hast ja dann in so Dörfern immer bestimmte Bekannte oder Freunde gehabt. Dann habe ich einen ganzen lieben Herrn gehabt, weil ich mir am Abend immer was Süßes gekauft habe. Sweet Shop. Dann bin ich zu dem Herrn in den Sweet Shop gegangen und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Schokolade, mir geht es nicht so gut.
Der Erdrutsch kommt, mir geht es nicht gut.
Und dann habe ich nachgeschaut, habe ich gesagt, jetzt ist ernst. Hat er gesagt, ja, jetzt ist ernst. Habe ich gesagt, hast du Angst? Und dann hat der mich ganz tief in die Augen geschaut und hat gesagt, mein Freund, jetzt ist es nicht Zeit, Angst zu haben. Jetzt ist es Zeit, an unseren Gott Shiva zu glauben. Atme durch, bitte zu Shiva und uns wird nichts passieren.
Hast du es gemacht?
Ja, ich meine, das ist ja in dem Moment echt deine einzige Chance, was du hast, dass du vielleicht nochmal deine eigenen Götter oder so anrufst und sagst, also wenn's so ist, dann darf ich schon noch gerne ein bisschen weiterleben.
Es hört sich ja alles an wie ein großes Abenteuer, so wie du sprichst. Man ist in einem schönen Dorf, sehr beschaulich, alles toll. Sogar ein bisschen westlich geprägt, wenn da Touristen sind. Man kann toll reisen, man hat einen Partner. Warum sitzt die Eva Weigert jetzt hier und nicht in Indien in ihrer Cliffside und massiert gerade irgendwelchen Touristen den Rücken, um sich Geld zu sparen für das nächste Abenteuer?
Wie gesagt, meine Partnerschaft war ja dann nach 7 Jahren beendet. Ich war dann noch eine Zeitl alleine in Indien unterwegs, hauptsächlich in Nordindien. Und Nordindien ist eigentlich landschaftlich uns total ähnlich, gell?
Aber warum hast du das Dorf verlassen, das schöne Dorf?
Ah, ich wollte mal was anderes.
Ach so,
okay. Ich wollte mal. Wenn ich den Janni nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht schon viel früher woanders hingegangen. Aber der Janni liebt sein Arambol. Dann, wie gesagt, habe ich mich von den Janni getrennt, bin nach Nordindien gereist und in Nordindien, die Vegetation ist unserer total ähnlich. Die haben ähnliche Nadelbäume, ähnliche Wildblumen wie wir. Und das hat mich ganz, ganz stark an daheim erinnert, an meine Jugend mit den Pferden im Gelände. Und was für mich schon auch ein Gesichtspunkt war, waren meine Eltern, die immer älter werden, von denen ich eigentlich sehr wenig hatte, weil ich immer unterwegs war.
Und dann hat man gesagt, jawohl, warum nicht ein Abenteuer in Bayern?
Warum nicht mal wieder nach Hause? Also ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht, dass ich es einfach so machen kann, dass ich ein halbes Jahr da bin und ein halbes Jahr in Indien. Jetzt habe ich aber mein wahnsinniges Pferd seit fast 2 Jahren. Und das macht es für mich ganz schwierig, dass ich gerade nochmal wegkomme.
Ach, du hast dir wieder ein Pferd angelacht.
Ja, wollte gerne ein Pferd, damit es mir leichter fällt hier.
Und jetzt bist du wieder komplett verwurzelt. Es schließt sich der Kreis.
Verwurzelt würde ich nicht sagen.
Aber angebunden.
Aber ich bin da und angebunden.
Kommt es fern wie oft?
Ja, oft. Aber ich war so lange in Indien und so tief verbunden mit Indien, dass es manchmal so ist, dass ich die Augen schließe und ich bin für ein paar Minuten in Indien.
Weißt du, was ich an dir toll finde? Dass du dich immer wieder neu erfindest. Du bist sehr positiver Mensch, gell?
Ich weiß nicht, es bleibt ja oft nichts anderes übrig, Harry, oder?
Stimmt.
Also ich habe einmal gemerkt, dass das Leben geht ja so und so immer weiter, gell? Egal, wo es uns passiert und wie es uns geht. Und wenn wir denken, wir können uns niederlegen und in unseren Schmerz leiden, dann geht das Leben einfach über dich drüber, weil es geht so oder so weiter. Und dann ist, glaube ich, besser, du gehst selber.
Interessante Sichtweise. Habe ich so noch nicht gesehen. Wenn du jetzt die Eva anschaust, bevor sie nach Indien gegangen ist, und die Eva, die jetzt gerade vor mir sitzt.
Ja.
Wie hat sich die Eva durch Indien verändert?
Es gibt manche Menschen, die treffen mich, die sagen, du hast dich nie verändert.
Also auf jeden Fall bist du ruhiger geworden. Im Herzen bist du schon immer noch die kleine Rebellin, die schimmert in den Augen durch. Das merkt man am Lachen. Aber ich glaube, dass sich im Geist unwahrscheinlich viel getan hat.
Ich bin sicherlich sehr ruhiger geworden und habe aber auch gelernt, dass ich mit meiner lauten Art von früher vieles überspielt habe. Oft auch Unsicherheit und oft auch Menschen verletzt habe, ohne es zu wollen.
Meditierst du noch, so wie du im Ashram das gelernt hast? Oder weil du hast anfangs gesagt, du hast dich schon mittlerweile distanziert von diesen Lehren ein bisschen?
Also der Osho ist für mich nach wie vor ein Guru, wessen Bücher ich gerne immer wieder mal zur Hand nehme. Ich meditiere für mich selber schon noch. Ich praktiziere auch noch Yoga, nicht mehr so intensiv wie damals in Indien. Und merke aber, dass das ganz wichtig ist. Also je mehr ich mich wieder auf das westliche Leben einlassen würde, ohne Yoga, ohne Meditation, ohne viel Ruhe, desto schwieriger wäre es für mich, bei mir selber zu bleiben. Gell? Und das Yoga und das Meditieren hilft mir schon irgendwie, ruhig bei mir selber zu bleiben.
Gibt es ein Lebensmotto?
Ah, ich weiß nicht.
Okay.
Ich habe schon viele verschiedene Ideen übers Leben.
Möchtest du uns eine noch mit auf den Weg geben?
Also ich denke, zumindest war das für mich im Leben immer so wichtig, dass ich mir ganz nah selber am Herzen war. Und wenn mein Herz unbedingt was gewollt hat, dann habe ich es gemacht, egal wie wahnsinnig das sich angefühlt oder angehört hat.
Wenn du jetzt zurückgehen könntest zu diesem Klassenausflug, von dem ich dir anfangs erzählt habe,
ja,
wo die kleine Eva schreiend durch Tschechien gelaufen ist und Uri Buku und sonst irgendwas geschrien hat, und du könntest jetzt als die jetzige Eva zu dir hingehen und sagen, komm mal schnell mit, was würdest du dir sagen?
Ganz ehrlich?
Ja.
Ich würde mich zurücklehnen mit einem unglaublich entzückten Grinsen in mein Gesicht und würde mir denken, jawohl.
Echt jetzt?
Also
würdest du alles wieder so machen, wie es gelaufen ist?
Das weiß ich nicht. Vieles konnte ich ja gar nicht beeinflussen.
Na gut, aber ich denke mir jetzt, wenn ich mir da damals begegnen könnte in Prag, würde ich sagen, komm mal her, machen wir das so und so. Und übrigens, wenn das und das passiert, mach so und so.
Mei, ich habe ja damals auch Eltern gehabt und Lehrer, die versucht haben, mich zu beeinflussen.
Es hätte nicht funktioniert.
Wahrscheinlich nicht.
Eine Frage hätte ich noch an dich, liebe Eva. Und zwar die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Drei Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein. Sprache egal, wen würdest du wählen?
Also tatsächlich würde ich den Osho wählen.
Ich habe es geahnt. Was würdest du ihm fragen?
Ah, viele Sachen. Vielleicht würde ich ihn gar nicht fragen. Vielleicht würde ich es einfach nur genießen, in seiner Präsenz zu sitzen.
Osho, Osho. Osho. Okay, wer wäre deine Nummer zwei?
Tom Waits. Kennst du den Tom Waits? Nee, ist ein ganz außergewöhnlicher Musiker. Ganz.
So Hippie-Musik.
Nein, kann man jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das Hippie-Musik ist. Ganz ein außergewöhnlicher Musiker. Ist jetzt, glaube ich, auch schon relativ alt.
Ja.
Lebt aber sogar noch.
Aha.
Glaube ich.
Okay, wer wäre deine Nummer drei?
Ah, Nummer drei, ja. Man könnte ja mal jemanden lebendigen wollen, gell?
Ja.
Mit der Fuchs-Steffi.
Ja, sehr schön. Erklär kurz, warum gerade die Steffi Fuchs?
Die Steffi Fuchs ist für mich eigentlich meine Kindheits- und Jugendfreundin. Wir sind schon miteinander in den Kindergarten gegangen und die Schule, haben unsere Jugend miteinander verbracht, haben es dann später leider auch viele Jahre aus den Augen verloren. Und jetzt schafft man es alle ein, zwei Monate mal, dass wir einen Kaffee trinken gehen.
Ruf sie an, sie geht in der Regel ans Handy, am besten um 7 Uhr morgens, sie weiß, wovon ich spreche. Also, liebe Steffi, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Das wären deine drei Menschen, liebe Eva. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war mega spannend. Also vom Guru nach Indien, zurück in die Oberpfalz. Viele werden sagen, wo es halt am schönsten ist, gell?
Ja, am schönsten ist, glaube ich, immer da, wo das Herz höher schlägt.
Das hast du schön gesagt. Und wir wünschen, dass dein Herz noch ganz, ganz, ganz lange hochschlagen kann. Egal, ob auf dem Pferd oder in Indien. Wichtig ist, dir geht's gut. Schön, dass du da warst, liebe Eva. Vielen Dank.
Ich sage vielen Dank, lieber Harald. Danke.
Ja, und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin, macht es gut, bewertet den Podcast, teilt diese Geschichte, liked sie und gebt ihr 5 Sterne. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.